Einen wunderschönen guten Morgen. Heute werden wir uns ein Buch aus der Bibel anschauen, und das gehört, man sagt so, zu den Juwelen der Weltliteratur. Die Predigt habe ich so genannt, jetzt muss ich gucken, ob das funktioniert. Eigentlich sollte es. Alles klar. Ich habe es so genannt, Treue bringt Segen. Also an sich etwas, wo ich denke, jeder mit was anfangen kann und jeder von uns auch alltäglich lernen kann. Ich habe das Buch, was ich ausgewählt habe, öfter schon gelesen und doch jedes Mal genieße ich so einen bestimmten Ereignis, der dort immer wieder erzählt wird und diese Spannung, die immer wieder dort aufgebaut wird. Das Buch, was ich ausgewählt habe oder worüber wir heute hören, ist das Buch Ruth. Das ist ein historisches Buch, also nicht einfach ein Buch, wo einfach wie ein Lied erzählt wird oder so eine Prosa, sondern es ist wirklich historisch. Und doch liest sich das sehr, sehr einfach, sehr leicht. Es hat nur 4 Kapitel und es ist eine Liebes- und Familiengeschichte mitten in einer sehr grausamen Zeit. Circa 1200 vor Christus findet das statt und die Juden sind sich da ziemlich sicher, dass Samuel dieses Buch geschrieben hat. Direkt am Anfang erfahren wir von einer Not und einer Tragödie nach der anderen. Es ist die Zeit der Richter und die Juden hatten keinen König zu dieser Zeit. Und so beruft Gott immer wieder Richter, man kann so sagen Anführer, die das Volk irgendwie zurechtstützen oder wieder auf den rechten Weg bringen. Oder befreit. Die Richter waren nicht immer geistlich eingestellt. Das ist so. Und die Bibel beschreibt diese Zeit so, dass sie sagt, in jeder Zeit gab es keinen König in Israel und jeder tat, was er für richtig hielt. Also jeder tat nicht das, was Gott für richtig hielt, sondern ja, was ich so für richtig halte. Das ist meine Wahrheit. Somit befand sich das Volk in einer politischen und gleichzeitig in einem geistlichen Abstieg. Also denen ging's nicht gut. Sie waren Gott untreu und wie das Gesetz so sagt, Untreue bringt Fluch, sagt das Alte Testament. So litt das Volk große Hungersnot. Sie befanden sich im Land, wo Gott sagt, da sollte es Milch und Honig fließen, aber sie haben Hungersnot. Die Bibel berichtet uns oft von dem ganzen Schicksal Israels, von dem ganzen Volk. Aber hier nimmt Gott die Lupe und zoomt ganz nah ran und sagt, ich möchte euch eine Familie zeigen. Das Schicksal einer Familie, von der wollen wir heute hören. Und das ist übrigens einer der ersten Absichten Gottes in diesem Buch. Er möchte uns sagen, dass es persönlich um Menschen geht. Es geht nicht nur um eine ganze Nation, es geht nicht nur um das ganze Volk. Gott möchte uns sagen, dass es um einzelnen Menschen, es geht um dich. Es geht nicht um ganz Deutschland nur, es geht nicht nur um die ganze Gemeinde, die hier sitzt. Gott sagt, es geht um dich und es geht um dich. Es geht um dich persönlich. Und Gott spricht ganz persönlich jeden Einzelnen an. Und das ist wichtig. So lesen wir von einem Ehepaar, Elimelech und Naomi. So sehen die aus, also ganz rechts. Dabei hat mir meine Tochter geholfen, damit wir das heute gut sehen können, wie die wohl ausgesehen haben. Sie haben 2 Söhne. Die sehen so, sie stehen links. Elimelech, der ganz rechte ist, der Name bedeutet Gott, mein König. Er ist das Haupt der Familie und er trifft eine Entscheidung im Leben. Er sagt, ich packe meine Familie und es ist eine riesen Hungersnot, wir verlassen das Land. Ganz ehrlich, ich weiß nicht, wie ich reagiert hätte, wenn hier eine Hungersnot wäre. Ich weiß nicht, ob ich meine Familie gepackt hätte und gesagt hätte, Deutschland, Wiedersehen, wir verlassen euch. Aber Elimelech macht einen Fehler. Sein Name heißt, Gott ist König. Aber er verlässt das verheißene Land, da wo Gott sozusagen das ganze Volk platziert hat. Und er sagt, ich verschwinde, ich verkaufe manche Dinge, ich hau ab. Ich weiß nicht, ich glaube, das ist besser. Und er entscheidet sich, nach Moab zu gehen. Das ist circa 110 Kilometer. Also wenn wir, muss ich mal gucken, der Pointer. Also wenn das Bethlehem ist, dann sind die wahrscheinlich so rumgegangen nach Moab. 110 Kilometer von Bethlehem nach Moab. Dort lebten die, wie das Wort schon sagt, die Moabiter. Moabiter und Ammoniter sind aus der Zucht Lots entstanden. Das heißt, Lot ist ja auch ein Verwandter Abrahams. Und nachdem Sodom zerstört wurde, kamen die Töchter von Lot und haben mit Lot Geschlechtsverkehr gehabt. Und es entstand eine sehr, sehr schreckliche Abzweigung. Also eine Verwandtschaft, die keiner gerne eingeladen hat, die keiner gerne an irgendeiner Feier gehabt hat. Noch dazu haben die Ammoniter das Volk Israel sehr oft überfallen, ausgeraubt, manche Menschen entführt. Sie waren ganz anders als die Israeliten, denn die Israeliten hatten einen König, einen Gott, aber die Moabiter hatten mehrere Götzen. Und das Schlimme ist, sie haben auch Menschenopfer gehabt. Das gehörte ganz normal zu der Religion. Und die Moabiter, die waren auch geschichtliche Feinde der Juden. Denn damals, als Mose durch das Land ziehen wollte, als er mit dem ganzen Volk unterwegs war, wollte er durch das Land der Moabiter durch, aber die haben sie gar nicht durchgelassen. Quasi Verwandte, die ziemlich stur waren. Und Mose musste einen riesen Umweg gehen. Und die Juden wussten das in der Geschichte noch und die waren ziemlich empört und sauer über dieses Volk. Und so entscheidet sich Elimelech aus Bethlehem, wo Hungersnot ist, in ein Land zu gehen, wo Götzen Menschenopfer ist und wirklich geschichtliche Feinde sind. Wir merken, das ist ein Riesenfehler, aber das ist seine Entscheidung. Dort angekommen lesen wir, dass Elimelech verstirbt. Wir wissen nicht, wie das passiert ist, wie es dazu kam, aber er ist gestorben und seine Frau Naomi, so hieß sie, sie bleibt mit ihren zwei Söhnen alleine. Die zwei Söhne Machlon und Kilion. Machlon bedeutet, eine jüdische Übersetzung sagt, der Kranke, und Kilion bedeutet der Schwächlige oder der tödlich Kranke, also noch schlimmer. Diese zwei Söhne heiraten zwei Frauen, moabitische Frauen, Orpa und Ruth. Kurz dazu, als das Volk Israel nach Kanaan kam, dann hat Gott gesagt, die Israeliten sollen sich keine kananäischen Frauen nehmen, weil die viele Götzen hatten. Und Gott wusste, wenn diese Götzen in den Judentum reinkommen, dann verwässern die den Glauben so stark, dass der Glaube einfach abschwächt. Und das wollte Gott nicht und das hat er verboten. Aber hier passiert genau das. Israeliten nehmen sich zwei Frauen aus dem Volk, wo viele Götzenbräuche und viele schlimme Dinge sind. Und diese zwei Frauen oder diese zwei Familien, die haben keine Kinder. Und manche sagen, wahrscheinlich liegt es daran, dass Gott sie bestraft. Und die Frauen kriegen keine Kinder. Und so leben die 10 Jahre zusammen da, so circa, und dort. Und dann kommt es wieder zu einer schrecklichen Tragödie. Die beiden zwei Söhne, sie sterben auch. Und da bleibt Naomi alleine mit den zwei Schwiegertöchtern, Orpa und Ruth. Ich glaube, das ist eine riesige Tragödie für diese Frau, denn sie verliert erstmal ihren Mann und das in einem fremden Land. Und dann, noch dazu, muss sie ihre zwei Söhne zu Grabe tragen. Was ist Schlimmeres für einen Elternteil als das? Und wir werden merken, wir gehen so ein bisschen durch, hier werden 4 Wörter stehen und mit diesen 4 Wörtern werden wir das ganze Buch Ruth beschreiben können. Das erste ist Trauer und diese Frau erlebt wirklich eine Riesentrauer in ihrem Leben. Es gab damals keine Sozialhilfe und keine Auszahlung, die so einfach stattfand und es gab keine Versicherung, die man einfach bekommen hat. Noch dazu befand sie sich wirklich in einem fremden Land alleine. Mit den zwei Schwiegertöchtern. Sie glaubt, dass Gott sie bestraft und seine Hand ist gegen sie. Sie fühlt sich nicht gut. Sie glaubt, dass alles, was hier passiert, wirklich eine Strafe Gottes ist. Und sie verliert die Hoffnung in Moab. Ihre Frustration und Niedergeschlagenheit ist so groß, dass sie, als sie nach Bethlehem zurückgeht, die Menschen sehen sie, sie sprechen sie an und sie sagt, nennt mich nicht Naomi, nennt mich Mara. Das Leid ist so tief in ihrem Herzen, dass sie sogar ihren Namen ändert. Naomi bedeutet die Freundliche, die Fröhliche, die Liebliche. Also etwas Positives. Und Mara bedeutet die Bittere, die Verbitterte. Also man merkt, wie hart es ihr geht und wie sie sich fühlt. Aber trotz ihrer Frustration, trotz dessen, dass sie in einem Land lebt voller Götzen, trotz dieser Gedanken, dass Gott mich bestraft, verliert sie ihren Glauben nicht. Naomi hält sich an Gott. So hört Naomi, dass in Bethlehem es schon mit der Hungersnot besser geht und sie entscheidet sich zurückzugehen. Ja, was soll sie da in Moab? Sie ist alleine sozusagen. Sie beschließt zurückzugehen und sie weiß noch dazu, dass es manche Gesetze gibt, die ihr helfen werden, als Witwe besser klarzukommen. Also die Juden haben sich darum gekümmert, dass die Witwen nicht so verloren gehen. Noch eins, warum sie zurückgeht, sie hat ein Grundstück dort, was sie wahrscheinlich aus Armut verkauft hat mit Elimelech, aber sie kann es zurückkaufen. Die Witwe ist vogelfrei bei den Juden. Wenn ein Mann gestorben ist, kann sie tun, was sie will sozusagen. Sie kann wohin gehen, wohin sie will. Aber es gibt manche Gesetze, die ihr helfen, besser finanziell auch klarzukommen. Und somit entscheidet sich zurückzugehen. Naomi versteht, dass sie in einem sehr, sehr hohen Alter ist. Und sie sagt, ich werde keine Kinder bekommen. Ich werde auch nicht wirklich heiraten. Also ich werde alleine bleiben. Aber sie schaut sich die zwei Schwiegertöchter an. Die waren ungefähr zwischen 26, sagt man, und 30. Und sie sagt, alles ist doch vor euch noch. Ihr könnt doch noch einen Mann heiraten, ihr könntet noch Kinder bekommen, ihr habt eine Zukunft, geht doch zurück nach Hause, nach Moab und werdet glücklich. Und sie entlässt sie mit sehr, sehr interessanten Worten. Sie sagt zu ihm, kehrt hin und kehrt um, jede ins Haus ihrer Mutter. Der Herr tue an euch Barmherzigkeit, wie ihr an den Toten und an mir getan habt. Der Herr gebe euch, dass ihr Ruhe findet, eine jede in jedes Mannes Hause. Sie segnet sie, aber nicht, dass sie sagt, der Herr der Moabiter segne euch, sondern sie sagt, Jahwe soll euch segnen. Interessant, wie sie an Gott festhält, dass sie immer noch Jahwe als den Herrn nach diesen 10 Jahren betrachtet. Jahwe ist ein sehr persönlicher Name. Etwas, was du, ja, wenn du mit Gott lebst, das hat was mit Beziehung zu tun. Und man nennt Jahwe wirklich den Gott, der persönlich an dir dran ist. Und sie glaubt, dass dieser Gott ihnen helfen kann. Und Orpa und Ruth, sie sind übrigens gar nicht überrascht darüber. Anscheinend war der Glaube so lebendig von Naomi und so bekannt, dass sie das Ganze kennen. Sie sind nicht erstaunt und sagen, was? Was für ein Gott? Sondern sie nehmen das erstmal so an. Also auch wenn Naomi eine Glaubenskrise hier erlebt, und das ist das zweite Wort, was uns wirklich hier begegnet, zeigt sie ihre Treue zu Gott. Sie hält sich immer noch zu ihrem Jahwe. Trotz der ganzen Tragödie sagt sie, an dir halte ich fest. Wie ein kleines Kind packe ich an deinem Finger und ich werde an dir festhalten. Und das ist eine sehr, sehr rührende Situation. Da stehen diese drei Frauen und Naomi erklärt und sagt, geht nach Hause, werdet glücklich. Und sie fangen an zu weinen. Alle drei weinen. Und dann erklärt Naomi nochmal das Ganze und sagt, dort wird es euch gut gehen. Und die fangen wieder an zu weinen. Und ich glaube, hier wurden sehr, sehr viele Taschentücher verbraucht. So verabschiedet sich Orpa, dessen Name heißt Hinterkopf oder Nacken oder sich abwenden, wendet sich ab und geht zurück nach Moab. Und mehr lesen wir nicht von ihr. Und interessant ist, über diese Entscheidung von Orpa und Ruth könnte man schon eine Predigt halten, die sehr, sehr interessant ist. Aber Ruth, dessen Name auf Moabitisch schlichte Gottesdienerin bedeutet, möchte bei Naomi bleiben. Naomi versucht sie irgendwie zu überreden und sagt, nein, du bist doch hier zu Hause. Und Naomi weiß wahrscheinlich, wenn ich sie mitnehme, eine Moabiterin, nach Bethlehem, da wird das hier gar nicht gut gehen. Ich kann mir vorstellen, dass Naomi dachte, die Integration wird sehr, sehr hart sein. Sie ist doch unsere Feindin. Sie ist doch die keiner dort sehen möchte. Dort wird das richtig hart für sie sein. Soll sie doch hier bleiben? Doch die Liebe Ruths zu Naomi ist so groß, dass sie sie einfach nicht lassen kann. Und so bleibt Naomi oder so bleibt Ruth Naomi treu. Die eine geht und Naomi sagt und das und Ruth sagt und das sind sehr sehr wichtige Verse, sehr wichtige Worte, weil das eine Wendung in der ganzen Geschichte ist. Das ist wohl die wichtigste Entscheidung, die Ruth hier trifft und diese Verse liest man eigentlich mehr so zu Hochzeiten und man sucht das als Hochzeitssprüche aus. Hier steht, Ruth sagt, wo du hingehst, da will ich auch hingehen. Wo du bleibst, da bleibe ich auch. Dein Volk ist mein Volk und dein Gott ist mein Gott. Wo du stirbst, da sterbe ich auch. Da will ich auch begraben werden. Der Herr tue mir dies und das, nur der Tod wird mich von dir scheiden. Das ist eine Riesenwendung im Leben Ruths. Hier zeigt sie wirklich eine persönliche Stärke, Charakterstärke. Sie läuft nicht einfach Orpa hinterher, sondern entscheidet sich in ihrem Leben für was anderes. Und sie entscheidet sich, nicht nur bei Naomi zu bleiben, sie sagt, dein Gott, dein persönlicher Jahwe-Gott soll auch mein Gott sein. Eine ähnliche Situation treffen wir, als Jesus den Jüngern sagt, ja, wo wollt ihr hingehen? Und Petrus schaut sich um nach rechts und links und sagt, ja, wohin sollen wir denn gehen? Du hast doch die Worte des ewigen Lebens. Wir bleiben bei dir. Wir haben keine andere Wahl. Und Ruth sagt das Gleiche. Wieso soll ich zurückgehen? Ich möchte bei diesem Gott bleiben. Diese Entscheidung, das ist eine Bekehrung Ruths zu dem Gott. Sie kehrt sich von allen Götzen, die sie hat, und bekehrt sich zum Gott Jahwes. Und sie bekehrt sich zum Judentum. Also sie wird quasi, sie möchte in dem Judentum diesem Gott auch dienen. In diesem Kapitel sehen wir, dass die Menschen ernten, was sie sehen, aber auch, dass Gott seine Absichten durchführt. Er nutzt Naomis Glauben und steckt wirklich Ruth so stark an, dass Ruth nicht anders kann, als auch diesem Gott hinterher zu folgen und an ihn zu glauben. Auch wenn Naomi sehr verzweifelt ist und es ihr sehr, sehr schlecht geht, schreibt Gott auf ihren, man sagt so, krummen Wegen gerade. Er schickt Ruth in ihr Leben, die später auch für sie sorgen wird. Ich glaube, dass uns dieses Buch auffordert, in sehr, sehr aussichtslosen, schweren Situationen an Gott auch weiter festzuhalten, so wie Naomi das gemacht hat. Auch wenn wir Gott nicht sehen, auch wenn wir sagen, er hat mich wahrscheinlich verlassen, halte ich einfach blind an ihm fest, vertraue ihm. Und wenn wir weiterlesen, dann sehen wir offensichtliche Gnadenschritte Gottes, Fürsorge Gottes. Naomi und Ruth kommen nach Bethlehem zusammen und die Stadt Bethlehem ist sehr, sehr klein und das Getratsche geht los. Was? Naomi ist da? Was? Sie ist wieder da? 10 Jahre und schon sehen wir sie? Was macht sie hier? Und alle reden plötzlich über Naomi. Und das erste Kapitel endet damit, dass wir eine sehr, sehr wichtige Information bekommen. Eine Information, dass es Gerstezeit ist, also quasi Erntezeit ist. Naomi erfährt, dass die Hungersnot langsam vorbei ist und sie merkt auch, es ist Erntezeit, also es gibt Ernte. Die Hungersnot geht langsam zurück und das ist eine gesegnete Zeit. In Bethlehem angekommen steht Naomi vor 2 Herausforderungen. Erstens, für sich zu sorgen und für die Ruth zu sorgen, die mit ihr mitgekommen ist. Doch hier ergreift Ruth die Initiative und sagt oder möchte auch für Naomi plötzlich sorgen. Sie möchte nicht einfach im Haus sitzen und sagen, ich kenne mich ja hier gar nicht aus, sondern sie will für die beiden sorgen. Sie erfährt von einem Gesetz der Juden, der die Armen sozusagen schützt und ihnen hilft, das wir in 3. Mose und 5. Mose lesen. Das heißt, wenn ein Land viel Ernte hat und es abgeerntet wurde, dann sollte man nicht alle Ecken abernten. Also man sollte sehr, sehr grob abernten. Und alles, was liegen gelassen wurde oder gefallen ist, sollte man nicht aufheben. Weil dann konnte ein armer Mensch kommen und das Ganze einsammeln. Und das war so die Sozialhilfe Gottes eigentlich für die Menschen. Für die Armen, dass er einfach etwas sammeln kann, was liegen geblieben ist. Es gab diese Gebote im Gesetz, aber sehr, sehr viele Landbesitzer haben sich nicht dran gehalten. Und es lag daran, dass sie wahrscheinlich nicht gläubig waren. Denn es gab auch viele Juden, die nicht an Gott geglaubt haben. Somit haben sehr, sehr viele Schnitter sehr grob abgeschnitten und manche sehr genau, bis das letzte Körnchen weg war. Ruth erspart der Schwiegermutter diese schwere Arbeit und diese vielleicht soziale Blamage und geht aufs Feld. Sie kommt aufs Feld namens, einem Mann gehört namens Boas. Er ist ein gnädiger Mann, er ist ein wohlhabender Mann und noch dazu, er ist der Verwandte von Elimelech, dem verstorbenen Mann Naomis. Boas wird uns als ein guter Arbeitgeber beschrieben, der wirklich mit dem Herrn die Knechte begrüßt und die Knechte kennen ihn, die respektieren ihn anscheinend und er ist sehr anständig und so zieht er auch seine Knechte auf. Er ist ein sehr aufmerksamer Mann. Unter allen Arbeitern, Mitarbeitern, die da sind, unter allen Schnittern, unter allen armen Menschen entdeckt er Ruth plötzlich, sieht sie und nimmt sie wahr. Es kann sein, dass sie auch eine sehr, sehr schöne Frau war, aber trotzdem, er merkt, oh, das ist eine neue Person hier. Er fragt sehr viel über sie, er erfährt über den Hintergrund von Ruth und darüber, was sie alles so getan hat, was sie für Naomi getan hat. Und es entsteht ein Gespräch am Feld. Und Boas merkt einfach, wie gut diese Frau ist, was sie alles macht und dass sie eine große Entscheidung getroffen hat, dem Herrn hinterherzugehen und das begeistert diesen Mann. Sie darf nicht nur am Feld bleiben, sie darf nicht nur aufsammeln, er sagt auch seinen Mitarbeitern, lass doch ein bisschen mehr fallen. Lass doch ein bisschen mehr da übrig und da übrig, damit sie mehr aufsammeln kann. Also er bevorzugt sie so ein bisschen, was ja auch schön ist. Aber er bevorzugt sie auch weiter und sagt, sie kann auch trinken gehen, da wo seine Mitarbeiter trinken, und sie kann auch essen, da wo die Mitarbeiter essen. Ich denke, dass Ruth hier sehr, sehr schnell merkt, dass er ein sehr verantwortungsbewusster Mann ist, dass man sich auf ihn verlassen kann, dass er ein gläubiger Mann ist, das ist wichtig, dass er andere oder dass er sieht, was andere brauchen, dass er gut mit seinen Knechten umgeht und Ruth merkt, er geht auch mit mir gut um. Und mit diesem Mann kann ich gut leben, denkt sie. Und das ist übrigens eine sehr, sehr schöne Sache für den, der sagt, ich weiß nicht, ich möchte so manche Kriterien für meinen Ehepartner irgendwann haben. Wie soll er sein? Und guck mal, was hier steht oder was du für dich persönlich nehmen kannst. Dein Ehepartner, such einen aus, der verantwortungsbewusst ist. Suche einen, auf den du dich verlassen kannst. Suche einen, der gläubig ist. Suche einen, der sieht, was andere brauchen und hilfsbereit ist. Und suche einen, der gut mit dir umgeht. Ich glaube, das ist eine sehr, sehr einfache und schöne Liste für den, der sagt, ich möchte so ein paar Punkte einfach für mich rausnehmen. Ja, davon erfährt auch Naomi, wie gut Ruth am Feld es hatte und dass sie wirklich ein bisschen was nach Hause auch mitgebracht hat. Und sie spürt plötzlich den Segen Gottes, die Barmherzigkeit Gottes. Und das ist so das dritte Wort, was sie nehmen, Trost. Und Naomi sagt, gesegnet sei er vom Herrn, also Boas, der seine Barmherzigkeit nicht abgewendet hat von den Lebendigen und von den Toten. Und Naomi sprach zu Ruth, der Mann steht uns nahe, er gehört zu unseren Lösern. Also sie ist plötzlich wieder Feuer und Flamme und merkt, wow, es geht ja wieder. Und man merkt, sie hat im Leben sehr viel Trauer gehabt, aber durch die Treue, die sie Gott gezeigt hat, erlebt sie plötzlich ein Segen. Sie erlebt hier plötzlich Trost Gottes. Ruth erfährt, dass Boas ein naher Verwandter ist von Elimelech und auch ein Löser ist. Die Juden hatten ein Gesetz, das besagt, wenn ein Jude ein Stück Land verkaufen musste oder sogar sich selber aus Armut in die Sklaverei verkaufen musste, dann konnte ein Verwandter dieses Stück Land wieder abkaufen oder ihn aus der Sklaverei freikaufen. Und dieses Wort Löser, das erinnert uns ja an Erlöser. Und genau so war Gott auch. Er hat das Volk Israel aus der Sklaverei der Ägypter befreit. Und so ist Jesus zu uns auch. Er befreit uns als Erlöser aus der Sklaverei. Also hier kann man so ein kleines Bild von Boas auf Jesus auch sehr, sehr gut sehen. Und so endet das zweite Kapitel damit, dass Ruth weiter bei Naomi bleibt. Also sie hat bei Boas es ja echt gut, aber sie ist immer noch Naomi treu, wie sie gesagt hat, ich bleibe bei dir. Und sie bleibt bei ihr. Und im dritten Kapitel erfahren wir von Naomi, dass sie die Möglichkeit sieht, Ruth auch wirklich zu helfen. Wir lesen, dass sie sagt, meine Tochter, ich will dir eine Ruhestatt suchen, dass dir es wohl gehe. Also ich will dir Ruhe schaffen, damit es dir gut geht. Und Naomi hat einen Plan. Das ist ein sehr interessanter Plan. Sie sagt, Ruth, geh dich baden, salbe dich. Heute würde man sagen, trage Parfüm auf, zieh dich hübsch an und geh aufs Feld. Damals gab es schon Seide aus Damaskus. Damals gab es schon Parfüm. Also das sah man an den Ausgrabungen dort. Also Naomi sagt, Ruth, schmücke dich, mach dich hübsch und geh aufs Feld. Die Ernte wurde eingesammelt und es ist ein Riesenfeiertag. Dieser Feiertag heißt bei den Juden bis heute Schawol. Es wird in unserer Pfingstzeit gefeiert und an diesem Tag sagen die Juden heute, viele tragen weiße Kleider, sie trinken viel Wein, sie essen sehr, sehr schön. Sie singen Lobeslieder, sie danken Gott, sie essen heutzutage sehr viel Käsekuchen. Warum? Weil man sagt wahrscheinlich, sie sind in einem Land voll Honig und Milch. Gehört irgendwie dazu, sagen die Juden. Also sie lassen sich sehr, sehr wohl gehen, sie feiern diesen Tag sehr, sehr stark. Und das Buch Ruth gehört bei den Juden heute zu der Pflichtlektüre an diesem Feiertag. Also das heißt, es ist wichtig, dieses Buch auch zu lesen. Es war eine Freude, wenn die Ernte trocken eingebracht wurde. Heute gibt es ja Maschinen, also wenn es draußen auch regnet, wird alles eingesammelt, es wird wie durch so einen riesen Föhn getrocknet und dann ist alles gut. Aber wenn es früher nass geerntet wurde, dann war das eine Trauer, weil die Ernte dann schimmelte oder, also sie wurde schlecht. Aber hier freut sich Boas, weil alles trocken eingebracht wurde, besonders nach so einer Hungersnot. Und jetzt geht es ihm auch richtig gut. Boas war glücklich, er trinkt, er isst zufrieden. Am Abend wird gedankt Gott. Und in diese Situation sollte Ruth, so hübsch wie sie angezogen ist und parfümiert ist, kommen. Und weil es ein echt guter Mann ist, Boas, geht er nicht nach Hause nach der Ernte, sondern schläft in der Nähe seiner Knechte. Also er ist genau da, wo auch seine Knechte sind. Naomi erklärt Ruth ganz genau, was sie tun sollte. Die Schwiegermutter macht ihr Pläne und viele sagen, na, das ist so eine Verkupplerin. Ja, also sie weiß ganz genau, was Ruth machen muss, damit Boas sie sieht und wahrnimmt. Aber das ist nicht wahr. Also Verkupplerin ist sie in dem Fall nicht, sondern sie kennt die Sitten der Juden sehr, sehr gut. Ruth hatte ja keine Ahnung davon. Aber Naomi kennt sich in dem Gesetz und in den ganzen Ritualen und Bräuchen perfekt aus. Und sie sagt ganz genau, was ein Jude tun muss. Als Boas abends schlafen geht, deckt Ruth seine Füße auf, als er schläft, und legt sich zu seinen Füßen. Hier entsteht kein Geschlechtsverkehr. Nein, sie legt sich zu seinen Füßen. Das ist, so platt gesagt, ein Heiratsantrag, den sie Boas macht. Ruth war mehrere Wochen auf den Feldern und sie haben sich kennengelernt. Und aus der Fürsorge entsteht Sympathie und Zuneigung. Doch egal wie sein Wunsch von Boas, wie stark der Wunsch war, Ruth zu heiraten, er hatte auch einen sehr, sehr starken Wunsch, anständig zu bleiben. Er weiß, dass nach dem Geschlechtsregister noch einen Mann gibt in der Verwandtschaft, der als Löser der Naomi noch näher steht, also dem eigentlich es mehr zusteht, dieses Land zu kaufen und Ruth zu heiraten. Und er sagt Ruth, dass er das klären muss, bevor er ein Ja sagt. Er würde gerne, aber er sagt, er kann es nicht. Er möchte dieses Gesetz nicht umgehen. Er bleibt wirklich anständig und sagt, dass er morgen in die Stadtverwaltung geht und dort das erstmal klären muss. Aber auch Ruth ist sehr anständig und fleißig. Dafür wurde sie in der ganzen Stadt bekannt. Das ist unglaublich. Sie wurde innerhalb von mehreren Wochen in der ganzen Stadt bekannt für ihren Fleiß und für ihre Tüchtigkeit. Was für ein Zeugnis. Was für eine starke Frau, die wirklich, wo alle erfahren, sie ist wirklich sehr, sehr fleißig. Sie erlebt eine sehr, sehr gute Integration. Die Moabiter waren ja ein sehr, sehr schreckliches Volk, der die Juden überfallen haben, unfair zu ihnen waren. Aber hier erleben wir, dass die Juden vergebungsfreudig die Moabiterin annehmen. Ihr Zeugnis, ihre Lebensart, ihr Fleiß, ihre Anständigkeit öffnen ihr die Türen bei den Juden und sie nehmen sie an. Aber das hat auch etwas damit zu tun, dass Ruth auch die Juden liebgewonnen hat. Denn sie hat die ganzen Riten, Bräuche, Gesetze angenommen. Sie hat nicht gesagt, weißt du was, ich bin hier neu und ihr müsst mich annehmen. Ich bin hier neu, ich kenne mich hier nicht aus und ihr müsst mich verstehen. Ich werde hier gar nichts machen. Nein, das hat sie nicht gesagt. Sondern sie hat sich wirklich integriert. Sie hat gesagt, dein Gott soll mein Gott sein. Und damit hat sie auch gesagt, dein Gesetz soll mein Gesetz sein. Die Vorschriften der Juden sollten auch meine Vorschriften sein. Sie hat es angenommen und sich in die Reihe der Juden integriert. Aber sie war auch anständig. Sie hat Boas gesagt, oder sie hat das so gemacht, dass sie nicht bei ihm geblieben ist und morgens rausgegangen, dass alle sie sehen, damit irgendwelche bösen und dreckigen Gerüchte entstehen. Sondern sie geht ganz früh morgens, wo alle noch schlafen, wo keiner sie sieht. Und so endet das dritte Kapitel damit, dass sie Noomi alles erzählt und Noomi sagt, bleib ruhig. Dieser Mann ist für Zielstrebigkeit bekannt, er wird alles klären. Und Ruth bleibt ruhig und gehorcht ihr auch. Das vierte Kapitel beginnt damit, dass Boas in die Stadtverwaltung, heute würde man sagen ins Rathaus geht, und das war am Tor der Stadt. Dort haben sich die Ältesten versammelt. Dort wurden Geschäfte abgehalten. Dort wurden manche Gerichtsdinge geklärt. Also sehr, sehr wichtige Älteste waren dort. Und Boas sagt, da muss ich hin, dort wird sowas geklärt. Und er lädt auch diesen einen Mann ein, der als Löser dasteht, der im Geschlechtsregister, ja, dem es zusteht, dieses Grundstück zu kaufen. Und dieser Mann wurde von den Ältesten natürlich geprüft. Ist er überhaupt fähig? Darf er überhaupt dieses Land kaufen? Ist er wirklich in einem Geschlechtsregister? Passt das oder nicht? Und auf den ersten Blick freut sich dieser Mann, weil er will das Land haben. Er sagt, klar, natürlich, wer will es nicht? Ich kaufe es. Man konnte nicht einfach so Land kaufen, was man wollte und konnte. Jeder Stamm hatte bestimmte Grundstücke gehabt. Und jetzt erfährt er, dass er ein Grundstück kaufen kann. Aber Boas sagt ihm, ja, warte mal, wenn du das Grundstück kaufst, dann musst du die Ruth auch heiraten. Und jetzt ist er in so einer Bredouille. Nicht, dass Ruth schlecht war, sie war ja für gute Sachen bekannt, aber gesetzlich war das so, wenn er Ruth heiratet und sie einen Sohn bekommt oder ein Kind bekommt, dann muss er das Stück Land wieder Ruth abgeben und dem Sohn. Das heißt, er hat nicht viel davon. Und er rechnet das hoch und sagt, nee, das will ich nicht. Also das ist zu viel Mühe für mich, nachher muss ich noch das Land, wofür ich jetzt bezahle, abgeben. Nein. Und Boas hat eigentlich jetzt freie Fahrt. Also jetzt wurde das Vorkaufrecht abgezogen. Der Mann zieht seinen Schuh aus, das mache ich jetzt nicht. Er zieht seinen Schuh aus und gibt Boas und sagt, damit haben wir es geklärt. Und die Ältesten stehen da und sie sind die Zeugen davon. Dieser Schuh oder diesen Schuh geben, das war ein Brauch. Nach der Aussage Gottes, wo man ein Land besitzt oder wenn man ein Land besitzen wollte, musste man es betreten. Also mit den Füßen betreten. Und wie das so ist, somit bedeutet der Schuh Besitzrecht. Somit hat der Mann seinen Schuh ausgezogen und hat gesagt, dieses Land, da hast du Besitzrecht. Ich trete davon ab. Und das war gesetzlich geklärt. Jetzt geht's irgendwie nicht. So. Somit steht, und das ist das nächste Wort, einer Trauung nichts im Wege. Also das heißt, diese Familie erlebt eine sehr, sehr große Trauer. Diese Familie bleibt aber an Gott treu bei. Diese Familie erlebt durch die Treue Gottes, ja, Trost, Gottes Hoffnung, seine Liebe, seine Gnade. Und durch diesen Trost erleben sie eine Riesenfeier in der Familie. Boas und Ruth dürfen heiraten. Und wie das so schön ist, dort steht, so nahm Boas die Ruth, dass sie seine Frau wurde. Und als er zu ihr einging, gab ihr der Herr, dass sie schwanger ward und sie gebar einen Sohn. Naomi wird eine stolze Oma, die endlich auch das Kind, ja, auf das Kind aufpassen kann und mit dem Kind zusammen sein kann. Das Kind heißt Obed, so wird er genannt, und das bedeutet Gottes Knecht. Dieser Obed, dieser kleine Junge da, das ist der Großvater von David. Und hier merken wir, dass wir direkt an der messianischen Linie sind, direkt an Jesus dran sind. Eine unglaublich schöne Liebes- und Familiengeschichte. Und eines der wichtigsten Dinge, die wir hier lernen können, ist, Gott erwartet gar nicht große Sachen von uns. Er erwartet nicht, dass wir Riesendinge tun. Er erwartet, dass du Gott oder ihm einfach treu bist. Wie ein kleines Kind hältst du dich am Daumen deines Gottes fest und sagst, ich lass dich nicht los. Ich habe keine Ahnung, was gerade in meinem Leben stattfindet. Ich habe keine Ahnung, wieso so viel Tragödie hier ist, aber mich wirst du nicht los. Und das ist das, was Gott von uns erwartet. Das ist das, was Gott für uns nicht tun kann. Diese Treue musst du ihm zeigen. Es steht nicht geschrieben, dass Gott hier große Wunder getan hat, dass Gott irgendwie zu Ruth gesprochen hat mit vielen Worten. Gott handelt in dieser Geschichte sehr indirekt. Er handelt unsichtbar. Vielleicht wünschen wir uns oft, dass Gott in unser Leben in so einem Sturm reinkommt oder richtig aufräumt, aber oft ist das sehr unsichtbar im Hintergrund. Aber Gott ist da und tut große Dinge. Er gebraucht Ruth, um wirklich irgendwann Jesus auf die Welt zu bringen. Diese Geschichte ist ein wunderschönes Bild auf Jesus hin. Boas, der ein Jude ist, heiratet eine Heidin und nimmt sie zur Frau. Ist das nicht ähnlich mit uns so? Jesus nimmt die Heiden, also uns, als seine Gemeinde, als seine Braut zu sich und möchte mit uns leben, möchte für uns sorgen, möchte für uns da sein, möchte wissen, wie es uns geht. Ist das nicht liebevoll? Gott erlöst von Anfang an nicht nur die Juden, sondern auch andere Völker. Man merkt es auch hier. Gott macht uns schon im Alten Testament klar, dass nicht nur die Juden zu seinem Volk gehören dürfen, sondern jeder, der kommen darf und möchte. Nun, jedes Mal, wenn ich in der Bibel diese Stellen lese oder wenn ich überhaupt die Bibel lese, stelle ich Gott immer wieder eine Frage. Ich sage, was möchtest du mir heute in deinem Wort sagen? Was soll mir diese Geschichte, die mehr als 3200 Jahre entfernt liegt, was möchtest du mir heute sagen? Dieses Buch Ruth hat nur 4 Kapitel und ich ermutige dich, heute das zu lesen oder morgen. Das ist so schnell, das ist so einfach, das ist so interessant und das ist so persönlich, dass du wirklich jedes Mal, fast mit jedem Vers, den du liest, wirst du merken, ha, hier spricht Gott zu mir, er möchte mir was sagen. Für mich ist wichtig geworden, dass wenn ich irgendwann durch schwere Zeiten gehen sollte, dass Gott trotzdem da sein wird. Auch wenn ich ihn überhaupt nicht spüren werde, nicht sehen werde, er wird trotzdem von mir nicht weggehen. Er wird da sein. Er wird mich zum Ende führen, dass ich ihm danken kann. Ich möchte, dass Gott mich segnet. Ich weiß nicht, ob du das nicht auch möchtest, dass Gott dich segnet. Und ich frage mich einfach in dieser Geschichte, Gott, wie kam es dazu, dass du Ruth gesegnet hast? Und die Antwort wird uns in jedem Kapitel gegeben. Und das sind die zwei Seiten einer Medaille. Das eine ist, dass Ruth sich für Gott entschieden hat, persönlich. Sie hat eine Entscheidung getroffen und hat gesagt, ich möchte diesen Gott als meinen Gott annehmen. Dafür hat sie sehr viel verlassen. Sie hat ihre Verwandtschaft wahrscheinlich verlassen, ihre Freunde, ihre Heimat. Das war ein sehr kostspieliger Schritt für sie. Aber sie ist diesem Gott nachgegangen. Und so wie Jesus sagt in Matthäus 16, 24, wenn mir jemand nachfolgen will, der verleugne sich selbst und nehme sein Kreuz auf sich und folge mir. Genau das hat Ruth hier getan. Sie ist Gott nachgefolgt. Und in diesem echten Glauben, durch diese echte Bekehrung, die Ruth hatte, durch diese Mundbekennung, kann man erstmal sagen, folgen die Taten, gute Werke, die wirklich aus Glauben passieren. Das sind diese zwei Dinge. Das ist das, was Paulus immer betont, Glaube, Glaube, Glaube. Und das ist, was Jakobus im Brief betont, Werke, Werke, Werke. Das ist eine Medaille und das lebt Ruth hier. Also das, was sie lebt, das ist das Neue Testament. Komm zu Jesus und dann aus Glauben tu gute Dinge. Und diese Lebensweise segnet Gott. Das wünsche ich mir heute, das wünsche ich dir heute, dass du Gott begegnest und sagst, das ist mein Gott, das ist mein persönlicher Gott. Dass du dieses Bekenntnis aussprichst und dass du aus diesem Willen, aus diesem Bekenntnis gute Dinge tust. Möge Gott dich segnen durch dieses Buch, möge Gott dich zum Segen für andere stellen, dass du Freude an dem Wort Gottes hast und Freude hast, das zu leben und deinen Gott durch das Wort Gottes kennenzulernen. Amen.